Ihr seht ja beim Handout, dass drüber immer der Bibeltext steht und das Thema. Ich lese uns den Text mal zu Beginn vor. Es geht also um die Wahl der 12 Apostel. Es geschah aber an jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und dessen Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Simon, genannt der Zelot. Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der auch zum Verräter wurde. Also wir kommen hier an einem ganz entscheidenden Punkt im Leben und im Dienst von Jesus. Bisher ist Jesus alleine aufgetreten und hat ziemlich schnell die Massen angezogen. Er hat dann auch immer mehr Jünger gehabt, also Leute, die regelmäßig mit ihm zusammen waren, die wirklich ihm nachfolgen wollten. Es waren unheimlich viele. Und aus diesen vielen Jüngern, die sowieso schon ihm folgten, die irgendwie in seinem Dunstkreis waren, hat er sich dann 12 Männer erwählt. Nun, Frage an euch, was habt ihr vor Augen, wenn ihr an die 12 Apostel denkt? An was denkt ihr dann für Männer? Tim? An Fischer. Gut? Wie auch immer die aussahen früher. Bärtig, ja, das ist wahrscheinlich ein ganz wichtiges Zeichen. Elias? Die konnten was? Die konnten schreiben. Oh, da muss ich dich schon mal enttäuschen. Die allerwenigsten, ich glaube nur einer konnte schreiben. Ja, aber immerhin, man denkt, die können schreiben, ne? Warum nicht? Die haben ja so, sind ja so Gelehrte mit dicken Büchern und Rollen und. Ja, was denkt man so? Also ich komme aus Osnabrück, da gibt es einen Dom. In dem Dom, der ist berühmt für seine 12 Apostel. Da kann man reingehen, rechts und links sind Steinstatuen, wunderbar, wunderschön, groß, mächtig, die Apostel. Jeder Apostel hat irgendwas in der Hand, meistens die Waffe, mit der er umgebracht wurde. Ja, eine Keule, eine Säge, das Übliche von damals, ne? Also man hat ja irgendwie so einen heroischen Blick von den Aposteln, ne? Bart, langes Haar, Schwerter, Bücher und so weiter. Also in dieser Bibelarbeit heute Morgen und morgen wollen wir uns mal die 12 Apostel, diesen Text hier genauer ansehen. Ich habe schon gesagt, dass wir von diesen Männern sicherlich viel lernen können. Wir wollen uns sie unter die Lupe nehmen. Heute Morgen schauen wir uns ihren Dienst an. Also was hat das mit den Jüngern, mit dem Apostel und so weiter auf sich? Und morgen wollen wir dann mal jeden Apostel einzeln anschauen. Was sagt die Bibel über jeden Einzelnen? Nun, der eine Grund, warum es so wichtig ist, die Apostel näher kennenzulernen, ist, die waren wirklich mit Jesus zusammen. Und der andere Grund, wir, die Gemeinde, sind auf der Lehre der Apostel erbaut. Das sagt die Bibel. Die Bibel, das Neue Testament, wurde von den Aposteln geschrieben. Und wir sind auf dieser Lehre erbaut. Selbst heute, knapp 2000 Jahre danach, treffen wir uns noch, um über das nachzudenken, was uns die Apostel aufgeschrieben haben. Nun, was war das Besondere an diesen Männern? Was hat sie ausgezeichnet, Apostel zu werden? Ich glaube, es war nicht, dass sie einen guten Bartwuchs hatten. Wer weiß, ob sie den überhaupt hatten, ich weiß es nicht. Was war so interessant an diesen Männern? Hat jemand eine Ahnung? Was war so außergewöhnlich an diesen 12 Männern, dass wir so viel von denen lernen können? Benjamin? Sehr gut, die Antwort, die hast du doch gelesen. Genau, John MacArthur hat ein Buch geschrieben, 12 außergewöhnlich gewöhnliche Männer heißt das, glaube ich. Und da schreibt er über die Apostel. Also dass ihr besonderes Zeichen, das besondere Kennzeichen von diesen 12 Aposteln war ihre Gewöhnlichkeit. Wir können so viel von den Aposteln lernen, weil die Apostel genauso gewöhnlich waren wie wir. Das ist der Punkt. Also es sind keine heroischen Typen, die wir uns als irgendwelche Steinskulpturen vorstellen, auf dem Wasser laufend und sonst was machen, sondern das sind Leute, mit denen wir uns tatsächlich identifizieren können. Die Bibel, die zeigt uns ihre Talente, ihre Eigenarten, ihre Fehler, ihre Höhen, ihre Tiefen. Und es wird deutlich, dass diese 12 Apostel nicht für ihre besondere Gelehrsamkeit standen, dass sie dafür bekannt waren. Sie gehörten nicht zum religiösen Establishment jener Zeit. Also das waren keine großen Redner, keine Prediger, die waren nicht mal auf der Bibelschule. Sie waren, wenn es um Religion und um Theologie ging, eigentlich Außenseiter. Und wenn wir da mal genau hinschauen, dann heben sie sich nicht durch ihre besonderen Begabungen oder durch ihre tollen Ideen hervor, sondern wenn die Apostel mal ins Blickfeld geraten, dann eigentlich meistens durch ihre Fehler. Und manchmal kommt es einem sogar so vor, als ob diese 12 Apostel nicht ein Fettnäpfchen auslassen. Ja? Jesus erklärt ihnen irgendwas und direkt danach machen sie genau das andere. Und sie zeichnen sich auch nicht durch besonders großen Glauben aus, dass das jetzt die Glaubenshelden schlechthin waren, sondern bestenfalls durch ihren kleinen Glauben. Und Jesus selbst musste sich dann auch dementsprechend häufig über sie beklagen, er musste sie ermahnen. Nachdem er schon Monate mit ihm unterwegs war, sagt er, ihr Kleingläubigen, versteht ihr mich noch immer nicht? Und dann ist es auch interessant, aus was für verschiedenen Männern die Gruppe bestand. Es war also keine homogene, verschworene Gemeinschaft, ja. Alle so richtig gut zusammenpassen, eine Stimme, eine Welle. Das wird am meisten deutlich an dem Matthäus, das war ein Zöllner. Er kollaborierte mit den Römern. Und dann war noch ein anderer dabei, Simon der Zelot. Zeloten, das waren Terroristen. Also die Zeloten, die brachten mit Vorliebe die Zöllner um oder die Römer. Und die Zöllner arbeiteten mit den Römern zusammen. Und die beiden waren jetzt zusammen in einer Gruppe. Aber das war keine Gruppe, wo wir denken, ja, die kommen alle aus dem gleichen Dorf und kennen sich schon von Jugend an. Also die hatten wirklich Probleme oder wirklich eine Aufgabe, da einen guten Gruppengeist zu bekommen. Die Männer waren auch nicht aus der Hauptstadt oder aus irgendeiner großen, wichtigen Stadt, sondern die meisten waren vom Lande. Ja, die kamen aus Galiläa, aus dem Norden von Israel. Das war eine Gegend, die war landwirtschaftlich geprägt. Stellen wir uns das mal auf Deutschland gesehen vor. Das würde so sein, wenn Jesus nach Deutschland kommt und seine 12 Apostel, seine 12 Jünger sucht. Wo geht er dann hin? Er geht nicht nach Heidelberg oder nach Marburg oder nach, auch nicht mal nach Osnabrück. Er würde auch nicht nach Berlin gehen. Sondern Jesus würde wohin gehen? Irgendwo nach Mecklenburg, kurz vor der polnischen Grenze. Und von irgendeinem Kaff würde er sich dann seine Jünger holen. Ja? Also das waren wirklich außergewöhnlich gewöhnliche Männer. Aber ihre Aufgabe, die war außergewöhnlich. Das waren die Männer, die Jesus unterstützen sollten, die seinen Dienst unterstützen sollten, die treu zu ihm stehen sollten und die dann seinen Dienst weiterführen sollten, die für Jesus einstehen sollten. Und als es dann wirklich darauf ankam, als Jesus sie dann wirklich brauchte, als sie ihren Mann, ihren Apostel, ihren Jünger stehen mussten, als ihr Herr und Meister gefangen genommen und gekreuzigt wurde, was geschah dann? Sie zerstreuten sich, sie verließen ihn. Und ihr Anführer, ihr Sprecher, er verleugnete ihn sogar. Und dann, nachdem Jesus auferstanden war, zeigte er sich ihnen wieder. Und immer noch, sie konnten es kaum fassen. Obwohl Jesus vor ihnen stand, obwohl er gesagt hat, kommt, berührt mich, kommt, gebt mir mal was zu essen und was zu trinken. Da steht in der Bibel, ja, die zweifelten immer noch. Also die Apostel waren keine Helden. Auch nach 2 bis 3 Jahren in der Schule ihres Meisters. Stellt euch mal vor, ihr seid 2 bis 3 Jahre direkt mit Jesus zusammen. Nun, man müsste sich tatsächlich fragen, war es vielleicht ein Fehler, dass Jesus gerade sie zu diesem Dienst auswählte? Hätte er nicht vielleicht doch nach Jerusalem gehen sollen und ein paar gute Theologiestudenten holen sollen? Hätte er nicht bessere finden können? Was ist eure Meinung? Gäbe es bessere? Hat sich Jesus da in dem Fall geirrt? Elias? Ja, sehr gut. Damit die was lernen, ja? Und dasselbe gilt für uns, damit wir was lernen. Also Jesus wusste, dass die Apostel voller Fehler waren. Dass sie schwach waren. Und genau dadurch will er uns Lektionen erteilen. Genau das ist der Punkt. Es kommt nicht auf die Begabung und auf die Leistung dieser Apostel an, sondern auf wen kommt es an? Es kommt auf ihren Herrn an. Es kommt auf Jesus an. Das ist die Lektion für uns. Es kommt nicht auf die Begabung dieser Apostel an. Es kommt nicht auf unsere Begabung an. Es kommt auf unseren Herrn an. Das ist die Lektion, die Jesus uns erteilen will. Trotz ihrer Gewöhnlichkeit, trotz ihrer Schwächen, führten tatsächlich diese 12 Versager nach Jesu Himmelfahrt diesen Dienst von Jesus fort. Und wisst ihr was? Das Wirken dieser 12 Männer, das hat Auswirkungen bis heute. Diese 12 Landleute aus Mecklenburg-Vorpommern, kurz vor Schwedt, haben die Welt verändert. Und zwar so wie keine andere Gruppe. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, es ist gar nicht so wichtig, ob du an das Evangelium glaubst oder nicht, ob du an die Bibel glaubst oder nicht, ob du an Gott glaubst oder nicht. Diese 12 Männer haben dein Leben geprägt. Schon allein nach dem Kalender, nach dem du lebst. Die Woche, wie sie aufgeteilt ist. Die Feiertage, die du machen willst oder machen musst. Die Schulen, die wir haben. Die Krankenhäuser, die wir haben. Unheimlich viele Projekte, Dienste, Ordnungen sind dadurch geprägt und entstanden. Diese 12 Leute haben wirklich die Welt verändert. Jesus hat diese gewöhnlichen Männer erwählt, um die Welt auf außergewöhnliche Art und Weise zu verändern. Und wir sehen daran, dass er diese Männer für diesen Dienst befähigt hat. Okay, ihr seht auf eurem Handout verschiedene Punkte. Und wir wollen das jetzt Schritt für Schritt durchgehen. Diese Punkte werden alle in diesem kurzen Stück, und zwar in den ersten 2 Versen, deutlich. Wir fangen an mit dem Zeitpunkt der Wahl der Apostel. Ihr werdet sehen, jedes Detail ist hier wichtig. Der Zeitpunkt der Wahl der Apostel. Da steht nämlich, Vers 12, es begab sich aber zu der Zeit oder in jenen Tagen. Also es wird genau gesagt, es ist konkret diese Zeit. Ja, welche Zeit ist hier gemeint? Es war die Zeit, als der Widerstand der Gegner von Jesus, der Widerstand der Pharisäer und Schriftgelehrten sich zuspitzte. Ja, wie ging das los? Jesus trat auf, er verkündete, er heilte, er wurde schnell berühmt, die Leute kamen, er war beliebt. Aber Jesus hat seinen Ruhm und seine Beliebtheit nicht ausgenutzt, sondern er hat dann mit Vorliebe Dinge in den Vordergrund gestellt, die sehr provokativ waren. Provokant? Provokant, provokativ, provokant. Kontrovers steht hier. Das wird in den Kapiteln davor deutlich, ja? Kapitel 5, Kapitel 6. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die morgen mal oder heute noch in der stillen Zeit durchlesen. Das geht so los, dass Jesus daherkommt und einen Aussätzigen berührt. Fehler, absoluter Fehler. Durfte man nicht machen. Aussätzliche waren krank, da konnte man sich erstens anstecken. Zweitens wurde man unrein. Ja? Dieser Aussätzige, der hatte ja Aussatz, weil er irgendwie ein schlechter Mensch war. Logisch. Und wenn man irgendwie ihn berührte, dann war man selber unrein und konnte auch nicht mehr zum Tempel gehen. Man konnte nicht mehr zu Gott gehen. Wenn ich diesen Aussätzigen berührte, das war so, dass ich Gott den Rücken drehte, zuwendete. Nun, in Klammern, nicht Jesus wurde unrein bei der Berührung, sondern der Aussätzige wurde rein durch die Berührung. Das nächste, Jesus heilt einen Gelähmten. Okay, das ist ja schön, wenn Jesus den Gelähmten heilt, aber was macht er dann? Ja, Lukas 5, 17 bis 26, diese Geschichte. Er vergibt ihm seine Sünden. Nächster Fehler. Durfte man nicht machen. Durfte nur Gott machen. In Klammern, Jesus war Gott. Das wollte er gerade deutlich machen. Dann das nächste, er treibt es immer weiter. Was macht er? Er geht von dieser Heilung weiter, von diesem Sündenvergeben. Die Pharisäer sind schon auf 180. Und was macht er? Er geht zu den Zöllnern und Huren und feiert mit ihnen Fest. Okay, stellen wir uns das heute vor. Jesus würde nach Osnabrück kommen. Er würde an die Ecke gehen, wo die ganzen Punker stehen, würde die alle einladen, mit denen allen in die Schwulenkneipe gehen und dort eine Party feiern. So würde das sein. Was würden dann die Theologen aus der Stadt denken? Ja, ganz, ganz schlecht. Mit was für Gesindel treibt der sich rum? In Klammern, Jesus ist gerade gekommen für diese Leute, um ihnen zu helfen, um ihnen aus ihren Sünden rauszuhelfen. Aber es geht weiter, nicht nur Jesus. Jetzt fangen auch noch seine Jünger an, am Sabbat Ähren zu raufen und zu zerreiben und dann die Körner zu essen. Am Sabbat, wo man nicht arbeiten durfte. Das war natürlich eine Arbeit, das war Erntearbeit. Und dann war das auch noch nicht genug. Jesus heilte noch am Sabbat. Heilung ist ja schön und gut, Jesus, aber bitte mach das von Montag bis Samstag, bis Freitag. Von Sonntag bis Freitag, nicht am Sabbat. Jesus heilte am Sabbat. Und zwar mit Vorliebe. Ja, vielleicht war es sogar so, dass die Kranken ihn die ganze Woche schon verfolgt, am Sabbat hat er sie dann geheilt. So kommt es einem vor. Ja, Fehler. Darfst du nicht machen, Jesus. Der Sabbat, der ist doch heilig, da darf man nicht arbeiten. Da darf man nicht Gutes tun. Wenn man das mal verfolgt dort, im Kapitel 5, Vers 17, ja, da geht es so los. Könnt ihr mal aufschlagen. Kapitel 5, Vers 17, die Leute kommen immer mehr, sie wollen Jesus hören. Da steht dann irgendwann, ja, haben auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten mitbekommen, da gibt es einen ganz besonderen Rabbi. Und da steht, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrten da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und bis aus Jerusalem. Also die kamen von sonst woher und saßen schon mal da und wollten mal hören, ja Mensch, was ist das für ein Typ? Den schauen wir uns jetzt mal an. Also da war Neugierde, vielleicht ein bisschen, müssen wir mal gucken. Aber dann nach diesen ganzen Vorfällen lesen wir Kapitel 6, Vers 11 und das ist der letzte Vers vor der Wahl der 12 Apostel. Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Also, der Hass gegen Jesus erreichte hier schon einen Höhepunkt. Die Apostel waren noch gar nicht gewählt. Da war noch so viel Zeit bis Karfreitag. Und hier war das schon klar, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus umbringen wollten. Das war schon beschlossene Sache. Und genau an diesem Punkt, das ist jetzt die Zeit, die hier angegeben ist, zu dieser Zeit beschloss Jesus, seine offiziellen Repräsentanten auf ihr Amt vorzubereiten. Jetzt beschloss Jesus, seine Apostel einzusetzen und sie unter seine Fittiche zu nehmen und sie für den Dienst auszubilden. Und wir können uns denken, dass der Zeitpunkt, ja, diese Situation, in der Jesus war, zu dieser Zeit, auch Auswirkungen auf den Dienst der Apostel hatte. Das war der Zeitpunkt, auf den weist uns Lukas zuerst hin und dann berichtet er uns, wie Jesus die Apostel erwählte, ja, wie er sich da vorbereitete. Da steht, Vers 12, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Also ist der zweite Punkt hier, die Vorbereitung der Wahl der Apostel. Nämlich wie mit Gebet. Und das ist, wenn ihr mal darauf achtet, ganz typisch für Jesus. Ja? Er suchte sehr oft die Einsamkeit, um zu beten. Er zog sich immer wieder zurück, um mit seinem Vater zu sprechen. Und natürlich besonders vor wichtigen Entscheidungen. Und da steht dort, er blieb die Nacht über im Gebet, das ist ein griechisches Wort, dianuktereou, also wie auch immer man das ausspricht, das bedeutet tatsächlich, dass man irgendetwas die ganze Nacht hindurch macht. Das heißt also nicht, er ging 24 Uhr eine halbe Stunde zum Beten, sondern er ging 8 bis 10 Stunden lang die Nacht hindurch beten. Das bedeutet das. Muss man sich mal vorstellen, Jesus, der Sohn Gottes, also einer der Dreieinigkeit, der selber Gott ist, geht trotzdem eine ganze Nacht hindurch, um zu beten. Nun, vielleicht, wenn ihr das mal bedenkt, könnt ihr euch vorstellen, wie wichtig es ist, dass wir beten. Wenn Jesus beten musste, ganze Nächte, dann haben wir es erst recht nötig zu beten. Nun, und was betete Jesus? Hatte er mit Gott besprochen, welche Apostel er nun auswählen sollte? Ich habe hier 70, 80, welche nehme ich? Welche sind die größten Versager oder die hellsten Köpfe? Ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, Jesus wusste das schon von Anfang an. Wir haben es gestern gehört, da kam Petrus, der hat sofort gesagt, du bist jetzt Stein, Fels, Kephas. Jesus wusste das, Jesus war Gott. Nun, wofür hat er dann gebetet? Ich denke, er hat für seine Apostel gebetet. Er hat für Bitte gehalten. Er hat Fürsprache bei Gott eingelegt, für ihren Dienst. Und wenn wir die Apostel kennenlernen, werden wir sehen, dass sie es bitter nötig hatten. Es ist ein Gebet von Jesus uns aufgezeichnet worden vom Apostel Johannes. Da betet Jesus für seine Jünger. Das ist das Johannesevangelium Kapitel 17. Ich lese euch einen Vers daraus vor. Kapitel 17, Vers 21. Jesus betet zu Gott, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Um zwei Dinge betet hier Jesus. Einmal um die Einheit seiner Jünger, dass sie zusammenstehen, dass sie sich lieben, dass sie eins sind in Christus. Und das andere ist, damit die Welt glaubt, dass ich sie gesandt habe, dass du sie gesandt hast, um ihr Zeugnis, dass sie wirklich ein gutes Zeugnis sind. Das sind die beiden Punkte. Und die beiden bedingen einander, wenn die Jünger eins sind, wenn sie sich lieben, wenn sie gute Gemeinschaft haben, dann ist das Zeugnis in der Welt, dass die Welt glaubt, oh, mit denen ist irgendwas Besonderes. Das ist Jesu Gebet für seine Jünger gewesen und das ist Jesu Gebet auch für uns. Steht nämlich dann in Johannes 17 weiter, dass er sagt, ich bete auch für die, die durch ihren Dienst an mich gläubig werden. Also Jesus betet das auch für uns. Wenn Jesus für uns betet, dass wir einig sind und dass wir ein gutes Zeugnis dadurch sind, wie wichtig haben wir es, dass wir darum bitten? Dann geht's weiter, Vers 13. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Da steht das Wort erwählte. Ich habe hier den dritten Punkt, Erwählung statt Entscheidung. Also in der Bibel gibt es eine Lehre, das ist die Lehre der Erwählung. Ihr werdet die immer und immer und immer wieder treffen. Das liegt daran, weil Gott souverän ist. Gott ist nicht ein Gott, der irgendwie selber mit den Naturgesetzen ringt und guckt, was der Teufel macht und ob er da irgendwas dagegen machen kann und gucken, was wir machen und ob er uns irgendwie helfen kann oder nicht. Gott ist souverän. Und darum nennen wir Gott Gott. Weil nämlich das bedeutet, dass Gott allmächtig ist, dass er alles machen kann, dass er alles in seiner Gewalt hat. Gott muss sich nicht mit irgendeinem besprechen, er muss mit keinem seinen Plan absprechen. Er hat keinen, der ihm wirklich etwas gegen ihn tun könnte. Gott ist souverän. Gott ist allmächtig. Und deshalb werdet ihr die Lehre der Erwählung, dass Gott etwas bestimmt, einfach etwas festlegt, dass es einfach so ist. Und wenn die Menschen noch so sehr schreien, das kann er doch nicht machen, immer wieder finden. Und diese Sache, diese Lehre hat eben den Grund, dass wir erkennen, dass Gott Gott ist. Ja, macht Sinn, oder? Damit wir immer wieder vor Augen geführt bekommen, dass Gott irgendwie größer ist als wir und dass wir kleiner sind. Also auch hier sehen wir das jetzt. Jesus erwählt seine Apostel. Nun, es gab mal eine Situation, die wird auch im Johannesevangelium beschrieben. Da hat Jesus wieder so eine richtige Knallerpredigt rausgehauen, dass so die meisten, die ihm gefolgt sind, gesagt haben, okay, jetzt reicht's und sind gegangen. Und dann wendet sich Jesus um zu seinen 12 und fragt sie, okay, wie sieht's mit euch aus? Wollt auch ihr gehen? Ist es für euch jetzt auch genug? Reicht's euch? Und da sagen dann die Apostel, nein, wir bleiben bei dir. Also wir könnten denken, okay, die Apostel haben sich für Jesus entschieden. Alles ist gegangen, hey, ich entscheide mich für dich, Jesus. Aber ein paar Kapitel später, ja, diese Story, die steht in Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 15, ein paar Kapitel später, Vers 16, da steht, da sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Keiner von den Aposteln hat sich um die Stelle eines Apostels beworben. Jesus hat nicht inseriert. Jesus hat nicht gefragt, wer will jetzt? Jesus hat erwählt. Vielleicht aus über 100 Jüngern, die ihn schon folgten, hat er diese 12 erwählt. Und diese Wahl war von seiner Seite auch nicht Zufall, weil sich Jesus heute so gefühlt hat oder weil die gerade näher dran standen. Es war kein Versehen von Jesus, dass Jesus den Thomas, den Zweifler, erwählte. Es war auch kein Versehen, dass Jesus Judas erwählte, der ihn verraten würde, was von Anfang an feststand, was er schon wusste. War kein Fehler von Jesus. Nein, gerade an diesen Aposteln, wo wir denken würden, gäbe es da nicht vielleicht noch einen besseren? Ich meine, da waren 100 Apostel oder mehr. Gerade an denen sehen wir, dass Jesus sehr, sehr bewusst erwählt hat. Er wählte den wankelmütigen Petrus, den egoistischen Johannes. Warum? Weil seine verändernde Kraft an ihn deutlich werden sollte. Und diese verändernde Kraft, die trifft natürlich jetzt nicht auf diesen Judas Iskariot zu, aber wir werden sehen, auch dieser Mann wurde erwählt zu einer ganz bestimmten Tat. Er sollte etwas machen, er war im Plan inbegriffen. Es war auch kein Versehen. Okay, der vierte Punkt, die Anzahl der Apostel. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum es 12 Apostel gibt und nicht, ich sag mal, 3? Das ist eine biblische Zahl. Oder 7, sehr beliebte Zahl in der Bibel. Oder 10, auch gut, Zahl der Fülle, der Perfekten. Oder 40, ja, 40 ist doch eigentlich eine Top-Zahl und außerdem hat man dann ein paar mehr. Oder vielleicht sogar 70, ja, 70 Stämme, 70 Völkerschaften im Genesis 10, da werden die ganzen Völker der Welt, 70 Nachkommen von Abraham. Also wir haben viele, viele biblische Zahlen und Jesus nimmt sich jetzt 12. Warum? Hier vorne die Streberbank, super, Elias. Sehr gut, ja, die vertreten die 12 Stämme. Okay, aber wie können denn 12, sagen wir mal, Leute aus Mecklenburg-Vorpommern Deutschland vertreten? Das geht doch nicht, oder? Da würden wir doch aufstehen und sagen, hallo? Schön, dass es Mecklenburg-Vorpommern gibt und wir gehen dort auch gerne in den Urlaub, aber bitte Vertreter für Deutschland? Ja, so müssen die sich gefühlt haben. Und genau das war der Sinn in der Sache. Ja, vorher stand, dass sich die bisherige Führungsschicht von Israel, nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten, gegen Jesus gestellt haben. Damit hört es auf, ja? Sie wollten ihn umbringen. Und jetzt geht Jesus und sagt, okay, und jetzt wähle ich die neue Führungsschicht aus. Und das war natürlich ein Gerichtszeichen. 12 Fischer aus dem Norden auszuwählen, ist ein Gerichtszeichen für die 12 Stämme des alten Bundes mit ihrer Führungselite. Dieses Volk hat Jesus abgelehnt. Und Jesus macht deutlich, dass sie dafür gerichtet werden. Und er nimmt diese neue Führungsschicht. Und das waren ganz außergewöhnlich gewöhnliche Männer. Und diese 12 Apostel sollen jetzt die Führer werden, die neue Führungsschicht für das neue Volk Gottes. Und das Volk Gottes, das besteht eben nicht mehr aus denen, die wirklich vom Blut her von Israel, von Abraham abstammen, sondern die geistlich Söhne Abrahams sind. Das macht Paulus deutlich, der sagt, die aber sind Söhne Abrahams, die den Glauben haben wie Abraham. Also nicht die das Blut haben wie Abraham, die von der Rasse her Israeliten sind, sondern die den Glauben haben wie Abraham. Abraham glaubte Gott. Und zwar so sehr, dass er gesagt hat, ich stelle Gottes Wort über das Leben meines Sohnes. Wenn Gott sagt, dass er das mein verheißener Sohn ist und dass durch ihn mir viele Nachkommen kommen und ich ihn heute Abend schlachte. Wenn Gott das sagt, wird er es machen. Dann wird er ihn zum Leben erwecken und er wird seine Verheißung erfüllen. Das war Glauben an Gottes Wort. Gottes Wort über alles. Mein ganzes Umfeld, alles kann sagen, nein, es ist nicht so. Wenn Gott sagt, es ist so, dann glaube ich Gott. Das ist der Glauben von Abraham. Und alle, die diesen Glauben haben, gehören zum Volk Gottes. Also die Wahl der 12 Apostel war von Anfang an ein Gericht über die abgefallenen 10 Stämme des Alten Bundes und über ihre religiösen Führer. Und Jesus macht dann deutlich später, er sagt im Lukas 22, 29 bis 30, zu diesen Aposteln, ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch und in meinem Reich und auf Thronen sitzt, und jetzt kommt der Punkt, und die 12 Stämme Israels zu richten. Um die 12 Stämme zu richten. Diese 12 Apostel, diese einfachen Fischerleute, werden die 12 Stämme richten. Okay, das war eine Aufgabe der Apostel. Nun, wie sollten sie das alles schaffen? Und dazu ist es hilfreich zu wissen, was überhaupt ein Apostel ist. Was ist das Wesen eines Apostels? Ja, wir sagen mal Apostel, Jünger, gut, was heißt das eigentlich? Weiß jemand, was das Wort Apostel heißt? Paul? Sehr gut, ja, wirklich. Also man kann es direkt Gesandter übersetzen. Aber Gesandter reicht noch nicht aus. Ein Apostel ist noch mehr. Also hier steht, Jesus rief seine Jünger zu sich. Das Wort Jünger heißt ja Schüler, Lernende. Ja, also wenn wir Jünger Jesu sind, dann heißt das, wir sind Schüler von Jesus. Und die werden dann weiterhin so genannt im Evangelium. Also die werden dann nicht Apostel genannt, die müssen weiter lernen. Aber er nennt sie jetzt zu, er beruft sie zu Aposteln. Und Apostel heißt tatsächlich Gesandter, aber Gesandter heißt zum Beispiel auch Angelos, also Angel, ja, Engel, also Bote. Ein Apostel ist noch mehr. Ein Apostel ist sowas wie ein Botschafter, ein Repräsentant oder ein Bevollmächtigter. Also vielleicht ist das beste Wort Bevollmächtigter. Und das Interessante ist, dass es dieses Amt schon gab. Die Juden wussten, was das ist. Ja, der Hohe Rat, also das Führungsgremium in Israel, die hatten auch Gesandte, die sie irgendwo hinschicken konnten, die nannten sie Schalia. Das ist das gleiche Wort in Aramäisch wie Apostel. Das waren die Schalia. Und diese Gesandten, diese Bevollmächtigten, hatten dieselbe Vollmacht, das sagt eben das Wort, wie der Hohe Rat. Also sie konnten irgendwo hingehen und was sie gesagt haben, war das so, als ob der Hohe Rat selber dort stand und es gesagt hätte. Sie hatten die Vollmacht. Solange, wie sie natürlich das sagten, was sie im Auftrag des Hohen Rates sagen sollten. Ja, sie waren nicht der Hohe Rat selber, sie konnten nicht machen, was sie wollten. Und das, so ähnlich müssen wir das mit uns mit den Aposteln vorstellen. Diese Apostel waren Repräsentanten, Botschafter und Bevollmächtigte für Jesus. Sie wurden von Jesus für ihren Dienst bevollmächtigt. Nun, wir haben schon gehört, es war nicht ihre Leistung, die Jesus jetzt dazu bewogen hatte, sie zu bevollmächtigen, sondern es war eben, dass Jesus sie bevollmächtigte, dass Jesus sie dazu zurüstete, zu ihrer Aufgabe. Gut, was war jetzt genau ihre Aufgabe? Das ist der nächste Punkt, die Aufgabe der Apostel. Das Amt des Apostels beinhaltete eine Führungsposition und exklusive Lehrvollmacht in der frühen Gemeinde. Die Apostel waren die Leiter der ersten Gemeinde. Die Apostel waren die Erbauer der Gemeinde. Und die Apostel hatten die Lehrvollmacht. Das waren die, die vorne standen und das Wort Gottes verkündet haben. Also das lesen wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 42. Ja? Da sind knapp 3000 Leute zum Glauben gekommen, ja, unsere Urgemeinde in Jerusalem, und dann steht dort, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie blieben zusammen, um das zu hören, was die Apostel ihnen sagten. Weil das, was die Apostel ihnen sagten, das sagte Gott ihnen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und dann, wenn wir die Apostelgeschichte weiter durchlesen, dann sehen wir, dass die Apostel auch Wunder tun konnten. Ja, sie hatten übernatürliche Macht. Also da steht sogar, dass wenn Petrus da mal so lang ging und sein Schatten irgendwie in eine Richtung fiel, dann haben sie dort die ganzen Kranken hingelegt und er ist einmal vorbei und alle waren gesund. Ja, das lief also wunderbar in der Urgemeinde. Und das war nicht, um besonders spektakulär zu sein, sondern das war so, damit diese Apostel bestätigt wurden, damit die Leute wirklich sahen, okay, die scheinen ja wirklich von Gott persönlich bevollmächtigt zu sein. Und als die Apostel dann bestätigt waren, als sie die Lehre verbreitet haben, als sie das Neue Testament geschrieben haben, gingen diese Wunder und Zeichen auch zurück. Ja, irgendwann schreibt dann Paulus, Timotheus, kannst mir mal meinen Mantel schicken, mir ist ein bisschen kalt, ich habe Grippe. Und Timotheus, trink du mal einen Schluck Wein, damit es dir ein bisschen besser geht mit deinem Magen. Also da war das dann vorbei. Aber am Anfang waren diese Zeichen und Wunder, um wirklich zu zeigen, das, was die euch sagen, das ist Gottes Wort. Paulus sagt im Epheserbrief, dass die ganze Gemeinde auf den Grund der Apostel und Propheten erbaut ist, da Jesus Christus das Eckstein ist. Die Apostel haben das Neue Testament geschrieben und auf dieser Lehre sind wir erbaut. Also auch wir stehen heute noch unter der Autorität dieser Apostel. Nun, damit diese Apostel ihre Aufgabe erfüllen konnten, mussten sie ausgebildet werden. Das ist der nächste Punkt, die Ausbildung der Apostel. Und das ist dann auch der letzte Punkt. Die Ausbildung war gar nicht so lang, wie wir uns das vorstellen. Wir denken ja immer, Jesus war so ungefähr 3 Jahre unterwegs und die Apostel waren dann 3 Jahre mit ihm zusammen. Wir merken ja, Jesus hat sie erst irgendwann erwählt und in diesen Dienst gestellt. Also vielleicht waren sie nur etwa 1,5 Jahre direkt in dieser Apostelausbildung. Aber was war das Besondere an dieser Ausbildung? Diese Ausbildung war sehr intensiv. Viele von euch sind ja in der Schule oder in der Ausbildung oder im Studium. Und wir wissen ja, wie das ist. Man geht halt Vormittag hin, Nachmittag zurück und man hat ansonsten sein Leben. Vielleicht macht man irgendwie ein Instrument, man lernt ein Instrument oder man macht Karate oder sonst was. Da geht man einmal, zweimal in die Woche hin, aber ansonsten habe ich mein Leben und mache andere Sachen. Die Ausbildung der Apostel war anders. Die waren Tag und Nacht mit Jesus zusammen. Das war das Besondere. Die Ausbildung war wirklich intensiv. Das ist ein bisschen das, was wir jetzt hier machen. Wir sind Tag und Nacht zusammen. Und deshalb ist so eine Freizeit viel, viel intensiver als dieselben 5 Tage zu Hause in der Gemeinde, wo wir uns nur 1-2 Mal treffen. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Die haben mit Jesus zusammen geschlafen, gegessen, gewandert. Die standen mit Jesus irgendwo zusammen im Regenschauer und mussten Zuflucht suchen. Die hatten mit Jesus zusammen Hunger. Die waren mit Jesus zusammen in Seenot. Die wurden mit Jesus zusammen verfolgt. Die waren wirklich immer mit ihm zusammen. Und dadurch wurden sie nicht nur von Jesus gelehrt, wie durch einen Lehrer, der ihm ab und zu ein paar gute Sachen sagt, sondern sie waren ja ständig mit ihm zusammen, konnten alles von ihm lernen. All sein ganzes Leben wirkte auf sie. Ja, Jesus lehrte sie in Taten und in Worten. Und wir werden sehen, dass diese Ausbildung nicht leicht für die Apostel war. Also das ging knallhart zu. Die Bibel beschönigt da nichts, die erzählt uns keine schönen Heldengeschichten von den Aposteln, sondern sie zeigt uns die Sünden der Apostel. Wir haben ja schon gehört, sie ließen keine Gelegenheit aus, um ihre Schwächen zu zeigen. Und Jesus sagt dann immer wieder, habt ihr noch keinen Glauben? Warum seid ihr so trägen Herzens? Jetzt sind wir schon 24 Stunden lang am Tag zusammen. Gut, damit komme ich jetzt zum Schluss heute Morgen. Die Frage ist doch, wie wurden diese gewöhnlichen Männer zu diesen außergewöhnlichen Säulen der Gemeinde. Sie hatten einen außergewöhnlichen Dienst übertragen bekommen. Und wenn man sich diese 12 Apostel mal genau anschaut, dann kann keiner, der ein bisschen vernünftig denkt, sagen, okay, die sind dazu in der Lage, die Welt zu verändern. Die sind dazu in der Lage, Jesu Aufgabe weiterzuführen. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Sie haben in der ganzen Welt das Evangelium verkündet. Und fast alle von diesen 12 Aposteln standen letztendlich bis zum Tod, ja bis zum Märtyrertod treu zu Jesus. Und darin müssen wir erkennen, dass es eben Gottes Kraft war, die in ihnen wirkte. Was sie qualifizierte, war nicht ihre Leistung. Jesus suchte sich nicht die Creme de la Creme der knallharten Gefolgschaftsmänner aus, sondern was diese Männer qualifizierte, war die Gnade und die Kraft Gottes. Lukas berichtet später in der Apostelgeschichte eine interessante Begebenheit. Petrus und Johannes, zwei der zwielichtigsten Apostel, wir werden das noch sehen. Ich weiß, die klingen bei euch in den Ohren immer als ganz tolle Männer, aber ihr werdet sehen, das ist nicht so gewesen. Zwei dieser zwielichtigen Gestalten, nachdem Jesus schon in den Himmel gefahren ist, haben einen lahmen Menschen geheilt, einer, der nicht mehr gehen konnte. Und sie haben dann im Zusammenhang dieser Heilung von der Auferstehung der Toten gepredigt im Tempel. Und dafür wurden sie natürlich sofort festgenommen und vor den Hohen Rat geführt. Und da steht dann Apostelgeschichte 4, Vers 13. Der Vers ist ganz interessant. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Sie sahen aber, also jetzt der Hohe Rat, den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, und wohlgemerkt, diese, die dort saßen, der Hohe Rat, das waren die Gebildeten, das waren die Theologen, das waren die Supercracks, das waren die Doktoren und Professoren. Die saßen dort und merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Wörtlich steht dort, sie merkten, dass sie des Lesens und Schreibens unkundige Nichtwisser waren. Des Lesens und Schreibens unkundige Nichtwisser. Ich könnte sagen, der kann nicht lesen und nicht schreiben. Aber hier steht, die sind des Lesens und Schreibens unkundige Nichtwisser. Ja? Die haben keine Ausbildung, die wissen nichts. Das sind Leute aus Mecklenburg oder was weiß ich, aus Friesland oder. Nein, die sind dort sehr gelehrt in Mecklenburg, Entschuldigung. Aber das sind einfach Leute, die nicht an der Universität oder sonst wo waren. Des Lesens und Schreibens unkundige Nichtwisser. Und dann steht aber der Zusatz. Aber sie wussten, dass sie mit Jesus zusammen waren. Das ist der Punkt. Die waren nicht besonders gebildet, hatten keine super Laufbahn, aber die waren mit Jesus zusammen. Und da kam es dazu, dass sich diese gelehrten Persönlichkeiten wunderten über die. Die waren erstaunt. Wo kommen die her? Wer hat die ausgebildet? Ja, die waren mit Jesus zusammen. Okay, soweit heute Morgen. Habt ihr jetzt noch Fragen? Ja, habe ich. Apostelgeschichte 22. Lukas 22, 29 bis 30. Lukas 22, 29 bis 30. Johannes 15. Johannes 15, hat jemand die Stelle? Vers 16. Gut, noch eine Frage. Also, Jesus hatte viele Jünger. Wenn er 70 aussandte einmal, dann heißt das, er muss viel mehr als 70 gehabt haben. Also Jesus war meistens von den Massen umgeben. Und es gab eben, sagen wir mal, einen harten Kern. Das waren vielleicht so um die 100 Jünger, die richtig ihn folgten. Und aus diesem, sagen wir mal, härteren Kern wählte er dann die 12 Apostel für diesen besonderen Dienst. Wenn wir dann später lesen, zum Beispiel geht es dann direkt weiter, er kommt dann von diesem Berg runter hier im Lukas 6 und dann als nächstes kommt dann die Bergpredigt und da steht dann Vers 20, und erhob seine Augen auf über seine Jünger und sprach. Und davor steht dann aber, die ganze Volksmenge umgab ihn. Und bei Matthäus wird das an einer Stelle noch deutlicher, da wird es in drei Stufen. Also erst waren die Jünger da, dann waren so die weitere Jüngerschaftskreise und dann kamen die ganzen Massen und die Pharisäer und Schriftgelehrten auch dabei. Also Jesus hatte einfach richtig viele, die ihn folgten, aber es gab eben diese 12, die ein ganz besonderes Amt haben. Später, als dann ein Jünger, ein Apostel nachgewählt werden muss, in der Apostelgeschichte, ja, gibt ja nur noch 11, weil Judas hat sich umgebracht, da geht es dann darum, ja gut, wir brauchen jetzt ja, wir müssen ja 12 sein, die Zahl 12 ist wichtig, symbolische Zahl, und jetzt überlegen Sie sich, wem können wir denn jetzt nehmen? Und das Kriterium ist, okay, wir müssen einen von den Jüngern nehmen, die von Anfang bis zum Ende, also von der Taufe bis zur Kreuzigung, wirklich mit dabei waren, die Augenzeugen waren. Und da gab es dann anscheinend eine ganze Menge und daraus wurden dann 2 erwählt und von denen wurde dann einer bestimmt. Also es gibt tatsächlich nicht nur Paulus, sondern es wird dann auch Barnabas oder auch der Bruder von Jesus, Jakobus, als Apostel benannt. Und da sehen wir, dass es also, dass der Begriff Apostel jetzt nicht nur auf diese 12 beschränkt ist. Diese 12, das sind die 12 Apostel, das sind diese ganz besonderen, die auch die Richter sein werden. Aber es gibt noch mehr bevollmächtigte, in besonderer Art und Weise bevollmächtigte Arbeiter Gottes, die dann eben auch die Bibel mitgeschrieben haben. Zum Beispiel Paulus. Paulus wurde von Gott ausersehen und erwählt und bevollmächtigt, besonders das Evangelium den Heiden zu verkünden. Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus, wurde erwählt, um der Frontmann in der Gemeinde, in der Urgemeinde in Jerusalem zu sein. Also die werden auch Apostel genannt. Das ist also ein bisschen noch weiter dann in der späteren Zeit. Jesus ist der Richter, aber es ist sogar so, dass in der Offenbarung steht, dass die Gemeinde auch mitrichten wird. Und wir müssen uns das etwa so vorstellen, die wir zu Jesus gehören, stehen auf der Seite des Richters. Wir stehen nicht auf der Seite der Geschworenen und nicht auf der Seite der Gäste oder der Angeklagten oder der Reporter oder was weiß ich wo, sondern wir stehen hier hinten mit, ja, bei dem Richter. Und wir sind mit Jesus verbunden und deshalb werden wir auch mitrichten. Letztendlich ist Jesus der Richter, aber wir sind da irgendwo mit, weil wir mit Jesus verbunden sind, auch mit verbunden. Und die Apostel, wie das jetzt genau aussehen wird, weiß ich auch nicht, aber die haben eben diese spezielle Aufgabe und werden sicherlich irgendwo da auch eine besondere Rolle spielen. Aber vielleicht müssen wir uns das gar nicht so wie im Gericht vorstellen, sondern einfach, wie das hier schon ist, indem dieser Apostel in seiner Person ein einfacher Fischer aus dem Norden ist, ist er schon ein Gericht für die religiösen Führer aus Israel. Der muss gar nicht noch sich hinsetzen und sagen, ich verurteile euch auf alle Ewigkeit, sondern schon alleine, weil er ein Fischer ist und das studiert der Theologe, er zu Jesus gehört und er Jesus töten will, ist er in Person ein Gericht für sie, ein Gerichtswort. Ja, das schöne Bild aus der Bibel, wo Jesus sagt, wir sind alle ein Leib und Jesus ist das Haupt. Jesus wird das Gerichtswort sprechen, ja, wir gehören aber alle zu ihm. Und sind damit beteiligt.